Wir befinden uns in einer Serie Christ und wir fragen uns und beschäftigen uns mit der Frage, was ist eigentlich ein Christ? Und heute möchte ich uns mit der Frage befassen, woran erkennt man einen Christen? Erkennt man ihn am Aufkleber auf dem Auto? Meistens haben die Christen, manche, die sich das trauen, einen Fisch auf dem Auto. Ich habe mir den bisher noch nicht draufgeklebt, weil es mir noch nicht gelungen ist, meinen Fahrstil derart anzupassen, dass der Fisch da hinten nicht dem jeweils schlecht wird. Ich hatte gerade letzte Woche ein Erlebnis, da hielt ich eine Trauerfeier und es war eine große Gruppe, es war eine große Trauergemeinde und die sind dann alle nochmal an dem Sarg vorbeigegangen, um aus der Trauerhalle herauszugehen und die meisten haben innegehalten, haben sich verneigt oder einfach nur innegehalten, aber manche habe ich beobachtet, die haben sich bekreuzigt. Und dann habe ich mir gedacht, also das ist bestimmt ein Katholik. Ein katholischer Christ. Daran habe ich den erkannt. Aber woran erkennt man protestantische Christen? Also wenn, vielleicht, also das sind jetzt, ja, das lasse ich mal weg. Aber woran erkennt man das? Was ist das Merkmal? Dieser Begriff Christ ist, wir haben das gemerkt, gehört, ein sehr unscharfer Begriff. Wenn du dich als Christ bezeichnest und viele Menschen bezeichnen sich als Christen, da kommst du mit ganz schön viel noch davon. Und inzwischen ist es ja so, dass manche sogar sagen, lass das Christ weg. Warum sagst du, du bist ein Christ? Das passt nicht mehr zusammen. Aber dieser Begriff ist, wie gesagt, sehr unscharf und du kommst da, wie ihr alle merkt und alle erlebt habt, unter dem Begriff Christ kommst du mit viel davon. Aber dieser Begriff, der hat es in sich. Nachfolger Jesu, Jünger, Lehrling. Eine völlig andere Hausnummer, völlig andere Kategorie. Wenn du sagst, ich bin ein Nachfolger Jesu, dann definierst du dich über eine Beziehung zu einer Person, die tatsächlich gelebt hat, die von sich gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Und wenn du die gesamte Bibel, die hebräische, den hebräischen Teil und das Neue Testament nimmst, dann erfahren wir, dass dieser Jesus der Sohn Gottes war, er beim Vater war und dann der Vater ihn gesandt hat. Und wir gehen jetzt auch hart auf Weihnachten zu. Lasst euch nicht wieder überraschen vom 24.12. Er kommt bestimmt. Es ist auch dieses Jahr am 24.12. Weihnachten. Können schon jetzt Geschenke einkaufen. Vielleicht war das für dich jetzt auch das Takeaway an diesem Gottesdienst, dass du sagst, dieses Mal will ich mich von Weihnachten nicht überraschen lassen. Aber wir feiern am Weihnachten genau das, dass Gott Mensch wurde. Dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Einer wurde von uns, sich gedemütigt hat. Alle Herrlichkeit, die er besessen hat, nicht wichtig fand, dass er das festhält, dass er darum kämpft, sondern hat das losgelassen. Er ist arm geworden um unsere Willen, damit wir reich würden. Und er hat sogar diese unglaubliche und letzte furchtbare Demütigung auf sich genommen, dass er ans Kreuz gegangen ist und für dich gestorben ist, damit du nicht zu sterben brauchst, damit du leben kannst, damit die Schuld, die Trennung, die dich vom Vater getrennt hat, überwunden ist und du jetzt zum Vater Vater sagen kannst, wie wir auch am Ende des Gottesdienstes noch beten werden. Ich finde, für mich jedes Mal, wenn ich sage, ich bin ein Nachfolger Jesu, ist unglaublich herausfordernd. Und ihr könnt mir glauben, ich bin mit euch unterwegs und auch diese Predigt, die ich heute predige, ist eine Predigt, die mich persönlich stark herausfordert, wo ich immer wieder auch innehalten muss und aus meinem, wie ich vorletzte Woche gesagt habe, aus meinem Alltagsatheismus heraustreten muss. Weil auch mir kommt das vor, mir passiert es gelegentlich, dass ich so lebe, wenigstens stundenweise am Tag, als gäbe es keinen Gott. Bin einfach so überwältigt von all den Dingen, die mich beschäftigen, dass ich einfach so lebe, wie alle anderen auch leben. Gut, dieser Jesus in dieser Beziehung, in der wir uns definieren, indem wir sagen, ich bin ein Nachfolger Jesu, und das ist ja auch unsere Vision als Gemeinde, wir wollen nicht Christen machen, wir wollen auch nicht zum Christsein irgendwie noch beitragen, sondern wir wollen Menschen in die Nachfolge Jesu rufen, in eine Beziehung zu Jesus Christus einladen. Und wir haben auch gesagt, diese Beziehung ist eine wachsende Beziehung. Das ist niemals abgeschlossen. Und wenn du dich fragst, soll ich mich taufen lassen, bin ich überhaupt schon bereit dazu, dann möchte ich dir sagen, die Taufe ist der Anfang. Das ist der erste Babyschritt. Das ist wie wenn du durch die Tür gehst und sagst, bin ich jetzt bereit, durch die Tür zu gehen, aber nach der Tür ist ein Riesenraum, ein Riesenland, ein großes, breites Feld, was du einnehmen kannst. Und selbstverständlich bist du, wenn du dich taufen lässt, noch nicht heilig. Und ich nach so und so vielen Jahren Christsein fühle mich auch noch nicht besonders heilig. Ich bin eigentlich nur gerecht in der Beziehung zu Jesus und sage, Jesus, weil du gesagt hast, ich liebe dich und ich nehme dich an, so wie du bist, bin ich auch für mich zufrieden und zum Frieden gekommen. Also dieser Jesus hat jedenfalls gesagt, und damit schloss ich vorletzten Sonntag meine Predigt, ich gebe euch ein neues Gebot, etwas ganz was Neues möchte ich euch sagen. Und das war für die Juden damals vielleicht auch nicht so eine tolle Nachricht, weil die hatten schon 600 noch was Gebote und jetzt kommt Jesus mit noch einem Gebot. Und er sagt, ich gebe euch noch ein Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Also Jesus sagt nicht nur liebt einander, sondern er sagt, okay, und hier, ich lege mal die Latte hoch, macht es so wie ich, nehmt euch an mir ein Beispiel. Und das macht dann ja Sinn, wenn du sagst, du bist ein Nachfolger Jesu und Jesus sagt, mach so wie ich, dann bist du praktisch in der Lehre Jesu. Also ihr von euch, die einen handwerklichen Beruf gelernt habt, ihr habt das tatsächlich erlebt, ihr seid in die Lehre gegangen und ihr hattet einen Meister oder einen Gesellen, der euch ausgebildet hat und der Geselle oder der Meister hat gesagt, mach so, dann wird's richtig. Kannst es natürlich so machen, wie du willst, aber dann wird's halt scheiße. Mach so, wie ich dir es zeige und dann wird's richtig. Wenn du Elektriker bist, dann weißt du ganz genau, wenn du es falsch machst, dann kriegst du also Mordsärger und in allen handwerklichen Berufen ist das genauso. Und das ist das ganze Thema der Lehre, der Ausbildung. Und so befinden wir uns alle, die wir gesagt haben, ich möchte diesem Jesus nachfolgen, befinden wir uns in der Ausbildung, versuchen ihm nachzugehen und versuchen es so zu machen, wie er es macht. Und vielleicht kannst du, wenn du schon länger Christ bist, auch mal diese Frage neu formulieren. Es gab mal so eine What would Jesus do Bewegung. Was würde Jesus tun? Und ich fand diese Frage total bizarr. Ich habe mich gefragt, wieso fragen wir uns, was würde Jesus tun? In meiner Welt ist Jesus auferstanden und ich frage mich nicht, was würde Jesus tun, sondern ich frage mich, was tut Jesus gerade? Weil er ist alle Tage bei mir, er ist mit mir und ich gehe mit ihm durch die Welt und ich begegne mit ihm den Menschen. Was würde Jesus gerade jetzt tun? Frag dich das mal. Da gibt es auch jetzt keine vorgefertigte Antwort. Das ist in jeder Situation bekommst du eine eigene Antwort. Aber es ist jedenfalls eine spannende Frage. Und vielleicht bekommst du auch nicht auf den ersten Blick eine Antwort, aber es ist eine spannende Frage, sich das überhaupt mal zu stellen, diesen Jesus als auferstandenen Herrn überhaupt mal für sich auch täglich in den Alltag mit hineinzunehmen. Und vielleicht denkst du, ja, Jesus, hör mal zu, liebt einander. Und er fasst das dann noch zusammen, ich zeige es euch gleich. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht an eurem Kreuz, das ihr umhängen habt, nicht an eurem Aufkleber, das ihr auf dem Auto habt, nicht an irgendwelchen anderen Dingen, auch nicht an, ich weiß nicht, was man sonst noch haben kann, sondern an eurer Liebe werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Daran werden sie das erkennen. Und dann sagst du, ja, aber Jesus, das ist doch nicht besonders männlich. Liebe, oh Liebe, oh Romantik, Herzchen, Liebe. Der das gesagt hat, ist in die Stadt gegangen, obwohl sie ihm gesagt haben, geh da nicht hin, die wollen dich umbringen, ist sehenden Auges in die Stadt gegangen und ich habe es ja schon gesagt und hat sich verhaften lassen und hat sich kreuzigen lassen. Der hat das gesagt. Der hat es gesagt, der in einer Welt aufgewachsen ist, die damals schon unglaublich brutal war unter der römischen Herrschaft. Also Kreuzigung, das war einfach an der Tagesordnung und die haben diese gekreuzigten Menschen da auch nicht vom Kreuz runtergenommen, sondern du musstest auch als Bürger da, hast damit gelebt, du musstest da dran vorbeilaufen. Auch Tage später noch. Wir machen das uns alles so romantisch und denken, oh, wir leben heute in einer krassen Welt mit Afghanistan und Nordkorea und Mali und Russland und. Und denken, das ist bei uns alles furchtbar brutal und furchtbar schlimm und dann kommt noch Corona dahinter drauf und dann müssen wir auch allen möglichen Leuten auch misstrauen. Und es ist ja ein Wahnsinn, denken wir. Aber der Wahnsinn, der damals herrschte, war ein Wahnsinn, der vielleicht wahnsinniger war, als es heute ist. Wir leben jedenfalls heute in relativem Frieden und müssen nicht gleich damit rechnen, dass irgendjemand uns mit dem Knüppel totschlägt oder uns ausraubt. Auch können wir relativ lange leben und müssen nicht schon mit 40 Jahren irgendwie wieder das Zeitliche segnen. Dieser Jesus, der in einer Zeit lebt, die ganz ähnlich ist unserer Zeit, wo wir Angst haben, wo wir uns unsicher fühlen, wo ganz viele Menschen von Furcht getrieben sind und was ich total bemerkenswert finde, seit ich hier in Amberg und in der Oberpfalz unterwegs bin, wie viel Angst auch hier in dieser Region ist und wie viele Menschen in dieser Region Angst haben. Und ich denke mir immer, wovor hast du Angst? Hast du keinen Glauben? Jesus sagt das zu den Jüngern im Boot. Wovor hast du Angst? Hast du keinen Glauben? Ist Jesus nicht auferstanden? Hinter allem steht ja eine gewisse Sicht auf die Welt. Und wenn du denkst, es gibt keinen Gott und es gibt keinen auferstandenen Jesus und es gibt alles das nicht, was wir gesungen haben, gerade, dass es in seinem Namen jedes Knie sich beugen muss und dass er der Herr ist und so. Und wenn du dich füllst mit allem Möglichen, aber nicht mit dem, was er gesagt hat und wenn du ihm nicht nachfolgst, klar, dass du Angst hast. Ich habe dann auch Angst. Ich überblicke auch nicht. Ich habe vieles einfach ausgeschaltet, weil ich mir gedacht habe, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht ändern. Dann will ich es auch gar nicht wissen. Und ich fülle meine Gedanken damit, was Jesus gesagt hat. Und ich versuche, ihm nachzufolgen, ganz praktisch. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht an eurem Streit untereinander, an eurer Missgunst, an eurem Hass, an eurer Abneigung, an euren Vorbehalten, an all diesen Dingen sollen sie nicht erkennen, sondern an eurer Liebe. Und eurer Liebe werden sie erkennen. Und wenn es nach Jesus ginge, dann sollten die Menschen, wenn sie Christ hören, nicht an Kirche denken, sondern dann sollten sie zuerst daran denken, boah, Christen, das sind Menschen, die haben Liebe. Ich frage mich, wo sie die herhaben. Und wo haben wir sie her? Deswegen haben wir es auch hin auf die Täuflinge draufgeschrieben, geliebt. Wir wurden zuerst geliebt. Du hast uns zuerst geliebt. Bevor wir noch überhaupt liebenswert waren, hast du uns zuerst geliebt. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder für sich auch eine Entscheidung trifft, weil du, weder ich noch du, kannst Menschen lieben, weil viele Menschen sind einfach nur anstrengend. Nicht liebenswert. Die kommen dir quer, die machen dir Dinge, sagen dir Dinge, wo du Mühe hast, die Kontenance zu bewahren und möglicherweise so einen Hals kriegst. Da sollt ihr rein erkennen. Und jetzt möchte ich dieses Wort Liebe ein bisschen entschleiern, dem Ganzen ein bisschen so diesen Weihrauch wegnehmen oder diese Romantik oder dieses rosa süßliche Licht da oben drüber. Weil Liebe ist ja auch wieder so ein Begriff, wo du sagst, ja, was ist denn das Liebe? Muss ich jetzt der Fußabtreter sein? Muss ich jetzt über mich drüber latschen lassen? Muss ich mir jetzt alles gefallen lassen? Muss ich jetzt irgendwie, keine Ahnung was, der Knecht der Nation werden oder so? Oder der Watschenbaum oder der Sündenbock oder sowas. Ich möchte es mal so formulieren, das bestimmende Merkmal, woran wir erkannt werden sollen, ist, dass wir uns gegenseitig so behandeln, dass wir das Beste für den anderen im Sinn haben. Ich sage es nochmal, dass wir uns gegenseitig so behandeln, dass wir das Beste für den anderen im Sinn haben. Das Beste für den anderen. Nico hat das auf wunderbare Weise, hört die Predigt nach, auf den Punkt gebracht. Das ist selbstlos zu sein. Dass du das Beste nicht für dich in dem Sinn hast, sondern dass du das Beste für den anderen im Sinn hast. Das Beste für den anderen. Und ich habe ja schon gesagt, diese Predigt wird herausfordernd sein. Und seit ich mit dieser Predigt kämpfe, denke ich mir, oh, schwer, schwer, das Beste für den anderen im Sinn haben. Aber ich sage dir eins, das ist der Schlüssel. Und wenn du dich fragst, warum dir schlecht geht, warum du so miserabel daherkommst, könnte es sein, dass du mit Leuten umgeben bist, die nicht das Beste für dich im Sinn haben. Denn Freunde kann man daran erkennen, echte Freunde, Freunde, die du brauchst, alle, Jermaine Tori hat es schön auf den Punkt gebracht, ich habe mich von einigen Leuten trennen müssen. Warum? Weil sie mir nicht gut getan haben, weil sie nicht das Beste für mich im Sinn gehabt haben. Oder mit unserem Thema jetzt heute zu sagen, weil sie mich einfach nicht geliebt haben. Die haben mich ausgenutzt, die haben mich benutzt, die haben keine Ahnung, was von mir wollen, aber sie haben mir wirklich nicht gut getan. Und Paulus hat das mit einem Satz, und dieser Satz, der beschäftigt mich, seit ich den gelesen habe, bestimmt schon 30 Jahre, immer wieder poppt der auf und ich finde, es ist einer der faszinierenden Sätze im Römerbrief. Was meinst du denn damit, wenn du sagst, wir sollen füreinander das Beste im Sinn haben? Hört mal das, was Paulus sagt. Er hat gesagt, freut euch mit denen, die sich freuen. Und weint mit denen, die weinen. Und daran kannst du sehen, ob du Liebe hast. Daran kannst du das richtig messen. Und wenn du merkst, du hast keine, dann brauchst du nicht zu verzweifeln, sondern dann sagst du, Jesus, ich tue an der Stelle Buße, ich kehre um, ich bitte dich, dass du mir noch mehr Liebe gibst. Dieser Satz hat es in sich. Es ist ein Vers, es sind eigentlich nur ganz wenige Worte. Freut euch mit den Freunden, mit denen, die sich freuen, und weint mit denen, die sich weinen. Viele Menschen, auch Christen, auch Nachfolger Jesu, haben mit dem zweiten Teil relativ wenig Probleme. Weinet mit denen, die weinen. Also wenn es schon jemandem schlecht geht, dann will ich ihm dafür, dass es ihm so schlecht geht, nicht beneiden, sondern dann will ich ihm mein Mitgefühl zum Ausdruck bringen. Dann stehst du da und sagst, mein Beileid oder sowas oder mein Mitgefühl. Oder vielleicht fühlst du wirklich mit und weinst wirklich mit ihm. Aber da fängt es schon an, dass du Menschen, die in deinem Umfeld sind, dass du einfach mal wahrnimmst, wie es denen geht. Oder mal zuhörst, was sie sagen. Und nicht dann sagst, ja, du, ich habe da gerade gehört, vor 3 Tagen, da gab es noch jemanden, dem ging es noch viel schlimmer. Treffen sich 2 Juden, sagt der eine, stell dir vor, ich bin gestern ausgeparkt und habe mir mein Auto angeschrammt, sagt der andere, ja, es hätte noch viel schlimmer kommen können. Sagt, ja, es ist auch schlimmer gekommen. Ich bin dann ausgestiegen und bin gestürzt und habe mir den Arm gebrochen. Sagt er, du, das hätte noch viel schlimmer kommen können. Sagt er, ja, das ist tatsächlich viel schlimmer gekommen. Als ich dann aufstehen wollte, bin ich nochmal gefallen, habe mir den Kopf angeschlagen. Und so geht es eins zum anderen. Und irgendwann ist er so genervt und sagt, was meinst du denn damit, dass es hätte noch schlimmer kommen können? Sagt er, ja, es hätte mich treffen können. Weinet mit den Weinenden. Damit haben wir in der Regel, das muss man vielen Leuten gar nicht sagen, viele Leute sind so aufgestellt, dass sie weinen mit den Weinenden. Aber jetzt kommt's. Sich freuen mit denen, die sich freuen. Das ist eine Nummer. Das ist nicht einfach. Ich habe das Als ich diesen Text das erste Mal las, habe ich in Zusammenhang gelesen, damals besaßen wir einen Mercedes und dieser Mercedes hatte Stahlfelgen und ich habe mir eingebildet, ich würde gerne Aluminiumfelgen haben, so richtig coole Aluminiumfelgen. Aber damals hatten wir wenig Geld, das hat das Auto zwar nicht gesagt, aber das ist eine eigene Geschichte. Jedenfalls, wir hatten kein Geld für teure Alufelgen. Und damals waren auch Alufelgen noch wirklich speziell. Heute hat ja praktisch jedes Auto Alufelgen, aber damals eben nicht. So, und dann habe ich einfach so diesen Wunsch in mir gehabt, ich möchte das gerne haben, ohne mich zu rechtfertigen, was brauchst du Alufelgen, blöd, und ist ja rausgeschmissenes Geld und so. Und ich habe tatsächlich irgendwo auf Kleinanzeigen, wisst ihr noch, was Kleinanzeigen sind? Das war so ein, Alles hieß das, glaube ich, das war so eine Zeitung, die man kaufen konnte, und da waren eben das, was eBay Kleinanzeigen heute ist, gedruckt. Und da gab es also einen Satz, 4 Reifen von einem Unternehmer, der sein Auto irgendwie verschrottet hat, und die waren noch im Keller gelegen. Und die habe ich also super günstig bekommen und da war ich so total glücklich und habe zu ihm gesagt, Mensch, toll und so weiter. Und dann habe ich mir diese Felgen aufs Auto geschraubt und war so unvorsichtig, meine Freude anderen Menschen mitzuteilen. Und es hat sich einfach überhaupt niemand mit mir gefreut, gar niemand, außer meiner Frau. Hat sich niemand mit mir gefreut. Heute würde ich sagen, okay, dann hörst du auf, dann entfreunde ich mich mit dir. Wenn du nicht das Beste für mich im Sinn hast, ja, dann lass es sein. Ja. Niemand hat sich für mich gefreut, mit mir gefreut, obwohl ich mich gefreut habe. Das Schlimmste oder das Wenigste, was sie noch, also entweder haben sie mich ignoriert oder sie haben gesagt, ja Mensch, du hättest ja das Geld auch in die Mission geben können. Klar, das hätte man auch tun können. Aber ich wollte gerne Felgen haben. Kannst du dich freuen mit jemandem, der etwas hat, was du auch gerne hättest? Kannst du dich freuen mit jemandem, der heiratet, obwohl du noch keinen Partner hast? Kannst du dich freuen mit jemandem, der ein Kind bekommt, obwohl du kein Kind hast? Wir merken schon, wenn wir an solche Punkte rangehen, wie auch bei uns da ein Schmerz ist und eine ungestillte Sehnsucht und viele, viele, viele Probleme, die auch unser Miteinander extrem schwierig machen, weil wir eigentlich nicht uns freuen, sondern wir einander beneiden und es einem dem anderen nicht gönnen und ihm das schlecht reden. Kannst du dich freuen damit, wenn eine andere Gemeinde erfolgreich ist? Oder musst du neidisch gucken? So wie Kain und Abel, wo Gott sagt, warum blickst du neidisch auf den Boden? Ich habe sein Opfer angenommen und dein Opfer nicht. Warum guckst du neidisch? Und ich sage euch, ich habe jetzt mit dieser Predigt ziemlich gerungen und bin letzthin ein bisschen unter Zeitdruck an einen Ort gefahren und sah einen Parkplatz und dachte mir, oh cool, jetzt komme ich rechtzeitig an. Und bevor ich noch zu diesem Parkplatz kam, fuhr jemand anders in die Parklücke rein und hat sich gefreut, dass er einen Parkplatz gefunden hat. Und da habe ich in meinem Auto gesessen und habe gesagt, so eine blöde Predigt am nächsten Sonntag. Boah, jetzt muss ich mich doch mit dem freuen, der sich freut. Oder möchte mich gerne oder merke, dass ich das nicht tue. Ich habe mich eigentlich nicht gefreut, ich habe mich geärgert. Habe mich mit dem, der sich freut, geärgert. Es geht darum, dass wir füreinander das Beste wollen. Und das meint das, oder das ist ein Aspekt von dem, was ich heute praktisch für dich herausarbeiten möchte. Es geht darum, dass du für die Menschen, die um dich herum sind, das Beste haben möchtest und dich mit ihnen freust. Und das hat sehr viel mit Selbstlosigkeit zu tun und das hat sehr viel damit zu tun, wo komme ich denn da drin vor? Aber wie wir letzten Sonntag gelernt haben, ist es so, dass der Selbstlose lebt. Der Selbstlose lebt. Wenn du den Weg zum Leben gehen möchtest, wenn du Leben im Überfluss haben möchtest, wenn du das erleben möchtest, was Jesus gesagt hat, ich schenke euch Leben und Leben im Überfluss, dann sag dir wie so ein Mantra jeden Morgen und jeden Mittag und jeden Abend, der Selbstlose lebt. Der Selbstlose lebt. Der liebt, lebt. Der liebt, Johannes, der alte Johannes, der am Ende seines Lebens war, der hat gesagt, 50 Jahre später, dieser Johannes, der die Zerstörung Jerusalems erlebt hat, dieser Johannes, der erlebt hat, wie Petrus, Paulus und Matthäus umgebracht wurden, dieser Johannes, der die Kaiser Tiberius, Caligula, Claudius und Nero überlebt hat. Dieser Johannes, 50 Jahre später, am Ende seines Lebens, der in einer Welt lebt, die mindestens so verrückt ist wie unsere Welt heute, der hat gesagt, worauf kommt es an? Johannes, worauf kommt es an? Was sagst du uns jetzt? Was sagst du uns? Und was sagst du uns morgen nach der Wahl, wenn wir uns mit denen, die sich freuen, nicht freuen können? Weil wir uns ärgern. Als hättest du die Macht, diese Dinge zu ändern. Und als würde dein Ärger irgendetwas bewirken, außer dass dein Herz krank wird. Dein Ärger bewirkt gar nichts und hast auch nicht die Macht, irgendetwas zu ändern, außer dass du nachher wählen gehst und ein Kreuz irgendwo hin machst. Aber dieser Johannes, der hat gesagt, meine Freunde, wir wollen einander lieben. Johannes, ehrlich jetzt, ja, du, das ist das, worauf es ankommt, oder? Wir wollen einander lieben, sagt er. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und jetzt kommt das uns noch ein bisschen näher, denn wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Also nicht nur der Selbstlose lebt und wenn du selbstsüchtig bist, bist du auf der falschen Straße, fährst du genau dahin, wo du eigentlich nicht hin willst und erntest genau die Früchte, die du nicht ernten möchtest, weil du eben etwas säst, von dem du definitiv ernten wirst, was du säst. Das steht ja auch schon in der Bibel drin und jeder Landwirt weiß es. Das, was du säst, das wirst du ernten. Manche Eltern sind total schockiert, wenn ihre Kinder dann bestimmte Dinge machen und ich sage ihnen, ja, was du gesät hast, wirst du ernten. Du wirst es ernten und wenn du Gutes gesät hast und Kinder auf schiefe Bahnen kommen, tröste ich auch die Eltern damit und sage, vertraue dem, was du gesät hast. Es wird Frucht bringen, es ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Du wirst ernten, was du gesät hast. Du wirst ernten, was du gesät hast. Und wenn du in manchen Schwierigkeiten bist, dann frage dich doch mal, was habe ich denn hier gesät? Um Gottes Willen, was für eine Frucht kommt denn da gerade hoch? Wo kommt denn das her? Und dann kannst du beten und sagen, Herr Jesus, brutal habe ich hier was Falsches gesät. Bitte hilf mir. Verkürze die Ernte und hilf mir, Neues zu säen. Meine Freunde, wir wollen einander lieben. Die Liebe hat ihren Ursprung in Gott und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Gott ist noch viel mehr, aber vor allem auch Liebe. Und das sagt jemand, der uns alles Mögliche hätte sagen können. Der hätte sagen müssen, wisst ihr was, vor der Zukunft müsst ihr euch fürchten, es wird ganz fürchterlich. Ihr werdet alle elendig sterben. Hätte er auch sagen können. So ein moralinsaurer, verbitterter Johannes, der gesagt hat, ich habe mein ganzes Leben in die Nachfolge Jesu gestellt und es hat alles eigentlich irgendwie nichts genutzt. Am Ende des Tages muss ich sagen, alle meine Freunde sind tot. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Er gab das Wertvollste, habe ich eingangs gesagt. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Und sag dir das immer wieder, wenn du dich schlecht fühlst. Sag dir das immer wieder, wenn andere Leute dich verurteilen. Sag dir das immer wieder, wenn du dich selbst verurteilst. Das Fundament, auf dem ich stehe, ist nicht, dass ich gut bin. Das Fundament, auf dem ich stehe, ist nicht, dass er mich zuerst geliebt hat. Dass ich ihn zuerst geliebt habe. Das Fundament, ist, auf dem ich stehe, ist nicht, dass ich gerecht bin, sondern das Fundament, auf dem ich stehe, ist, dass er gerecht ist und dass er mich zuerst geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für uns, unsere Sünden zu uns gesandt hat. Wir, unser, uns, unsere. Es betrifft uns alle, betrifft mich auch. Das ist das Fundament der Liebe. Darauf stehen wir. Darauf kannst du dich stellen. Wenn du lange Jesus wenn du schon länger Christ bist, stell dich da neu drauf. Triff heute eine Entscheidung, auch jetzt dann nachher gleich bei dem letzten Lied. Triff diese Entscheidung und sage, ich habe mich nicht auf das richtige Fundament gestellt. Ich stelle mich da jetzt drauf. Ich stelle mich da ganz neu drauf. Und wenn du noch nie Jesus nachgefolgt bist oder das noch nie für dich überlegt hast, dann vielleicht überlegst du das heute und sagst, ich möchte mich gerne auf dieses Fundament stellen. Ich möchte gerne dieses Leben haben, von dem Gott spricht. Ich möchte dieses überfließende Leben haben. Und ich sag dir eins, wenn wir beginnen, das Beste für die Menschen, die um uns herum sind, im Sinn zu haben, also um es mit Paulus zu sagen, uns freuen mit denen, die sich freuen und weinen mit denen, die weinen. Da wird Leben in dein Leben kommen, von dem du überhaupt noch nicht geahnt hast, dass es sein kann. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, und das habe ich jetzt nicht reingeschrieben hier mit dem Verpflichtetsein, das steht drin, weil Johannes das reingeschrieben hat. Also das ist eigentlich für jemanden, der Jesus nachfolgt, auch keine Option. Es ist nicht so, mache ich das nicht, überlege ich mir nochmal. Tja, bisschen strenge Predigt heute, bisschen herausfordernd, überlege ich mir nochmal heute. Heute noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Meine Freunde, da Gott uns sehr, sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet. Sind wir verpflichtet, einander zu lieben, als wir noch Sünder waren, hat er uns geliebt. Das heißt, jetzt liebt er dich noch mehr. Egal wo du stehst, er liebt dich. Und wenn du noch gar nie Jesus nachgefolgt bist, er liebt dich. Nicht weil du gut bist, sondern weil er gut ist. Hör auf, mit deinem Ehepartner zu kämpfen. Beginne für deine Ehe zu kämpfen. Versuche das Beste für deinen Ehepartner im Sinn zu haben. Und wenn wir als Gemeinde beginnen würden, das wirklich umzusetzen, ich sag euch, wir müssten wahrscheinlich in der Stadthalle in Amberg Gottesdienst feiern, weil wir diesen Raum nicht genug Platz haben, weil so viele Leute das so anziehend finden würden, dass wir keine Austritte, sondern Eintritte haben würden. Leute würden kommen und sagen, boah, das ist ja krass, da möchte ich auch dabei sein. Und es liegt an mir und es liegt aber auch an dir. Es liegt an uns allen, welche Ausstrahlung wir haben, was wir leben. Vielleicht sollten wir anfangen, füreinander das Beste im Sinn zu haben. Lass uns gemeinsam aufstehen und das letzte Lied singen.